Also wir filmen das Kleine. Wir machen Mikrostudien mit unseren Filmen und überhaupt mit unseren Forschungsprojekten an den Individuen. Jedoch setzen wir diese immer in Bezug zu einem großen Ganzen. Es heißt so schön in der Kulturanthropologie, die Welt im Kaffeelöffel. Also die Welt spiegelt sich in einem kleinen Kaffeelöffel. Aber an den Mikrostudien zeigen sich eben übergeordnete Entwicklungsprozesse.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Heute geht es buchstäblich um die vielschichtigen Perspektiven auf die Veränderungen des Strukturwandels im Rheinland, denn mein Gast, Frau Dr. Lisa Maubach, schaut in ihren Projekten durch die Kameralinse auf die Folgen der Veränderungen am Ende der industriellen Epoche und dokumentiert die Geschichten des Rheinischen Reviers im bewegten Bild. Dabei sprechen wir über Methodik und Herangehensweise der ethnografischen Filmarbeit und wie die historischen Umbrüche der Industriestruktur und die daraus folgenden Anpassungen an neue Realitäten die Alltage der Menschen im Rheinland über lange Sicht verändern. Dies auf Film zu bannen und die im Feld gesammelten Eindrücke entsprechend im Videoformat zu vermitteln, ist Aufgabe von Frau Dr. Maubach und ihrem Team der Abteilung Alltagskultur und Sprache. Wie das funktioniert, erklärt sie uns in diesem Gespräch aus dem Juli 2024. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste mit inhaltlich verknüpften Folgen, sowie Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zulassen kommen könnt. Außerdem gibt es in den Shownotes die Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Arbeit an diesem Podcast zu unterstützen. Frau Dr. Maubach ist ein neuer Gast und stellt sich zunächst vor. Und danach geht es inhaltlich los. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
Mein Name ist Lisa Maubach. Ich bin von Haus aus Volkskundlerin oder Kulturanthropologin oder Kulturwissenschaftlerin. Habe in Münster europäische Ethnologie, Schrägstrich Volkskunde studiert. Und damit sind wir auch eigentlich schon mittendrin in dem Vielnamenfach. Wir sind also sehr reflexiv unterwegs, indem wir uns selber immer wieder hinterfragen und überlegen, welche Forschungsfragen wir stellen und wie wir uns eigentlich bezeichnen. Aber das ist ein Diskurs, den wir hier nicht vertiefen sollten. Zurück zu mir nach dem Studium in Münster, was ich mit einer Magisterarbeit zum Thema Sammeln abgeschlossen habe, und zwar Sammeln im Alltag. Es ging um eine Schneiderin, die alle ihre Textilien aufbewahrt hat und wirklich geordnet hatte. Bin ich an die Uni Jena gegangen und habe da promoviert, auch wieder zu einem Bereich des Sammelns, und zwar die Kulturtechnik des Sammelns im Kulturbund der DDR am Beispiel der Numismatiker. Das sind die Münzsammler, die ja in der DDR-Zeit zwar materiell gesammelt haben, aber die Münzen, die sie sammeln wollten, eben nicht in ausreichender Menge zur Verfügung hatten und darüber ein eigenes Sammelsystem entwickelt haben, was mehr immateriell ist. Also es ging mehr darum, Wissen zu den Münzen zu sammeln, als die tatsächliche Münze selber, wobei die schon auch immer das Ziel war der ganzen Bestrebungen. Ja, und dieser Verbindung von materieller und immaterieller Kultur bin ich treu geblieben. Ich hatte als Studierende schon den Wunsch, im Museum zu arbeiten, mich also mehr mit der Sachkultur zu beschäftigen und Geschichten rund um die Dinge zu vermitteln an die Besucherinnen und Besucher. Und das habe ich dann auch in einem Volontariat im Haus der Geschichte in Bonn begonnen und bin nach dem Volontariat dann nach Hagen gegangen zum LWL Freilichtmuseum. Das ist ein Landesmuseum für Handwerk und Technik, eigentlich das einzige in Deutschland, was sich als Freilichtmuseum ausschließlich mit Handwerk und Technik beschäftigt. Das heißt, es wird weniger ländliche oder kleinstädtische Kultur vermittelt als ja, technische Abläufe in ja, der Bruttoindustrialisierung. Und da schloss sich der Kreis, weil ich vor dem Studium eine handwerkliche Ausbildung gemacht habe und hier wieder mit dem Handwerk zu tun hatte, diesmal aber dann eben auf einer wissenschaftlichen Ebene. Meine Aufgabe war da sehr geprägt von der Verbindung materieller und immaterieller Kultur, denn ich habe da das Kompetenzzentrum Handwerk und Technik aufgebaut und eingerichtet, was sich über die, ich sage jetzt mal, normale museale Sammlungsarbeit hinaus eben mit dem Immateriellen rund um die Sachkultur beschäftigen sollte, mit dem Ziel, vor allen Dingen das Wissen zu den Techniken, zu den Arbeitstechniken zu dokumentieren, weil das Museum eben mit Vorführbetrieben arbeitet und diese Vorführbetriebe von ja, Vorführerinnen und Vorführern besetzt sind, die zum Teil, wie man sagt immer so schön, die Letzten ihres Standes sind, zum Teil das selber auch nur bei anderen gelernt haben und nicht eine Ausbildung in dem Bereich mehr gemacht haben. Und es ging eben darum, dieses Wissen zu dokumentieren und vermittelbar zu machen. Und ja, dann kann man natürlich Fotos machen, Gespräche führen, Aufzeichnungen und so weiter. Aber letztlich das Tun, die Handlung, lässt sich in einem statischen Bild wie bei der Fotografie oder im Wort wie bei einer Gebrauchsanweisung eben nur schwer vermitteln. Und man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ein bewegtes Bild sagt dann noch mehr als ein fotografisches Bild. Vor allen Dingen, wenn es eben darum geht, Bewegungsabläufe zu zeigen und zu dokumentieren und vermittelbar zu machen. Ich bin dann so zum Thema Film gekommen, weil das mir als einzig, nicht einzige, aber sinnvolle Art und Weise der Dokumentation des Wissens erschien. Und es hat sich auch bewahrheitet mit den Protagonisten selber. Es waren in meinem Fall nur Männer, deswegen verwende ich die männliche Form. Dort im Museum habe ich dann eben ihr Wissen und ihre Art und Weise zu arbeiten in diesen historischen Werkstätten aufgezeichnet, filmisch, und eine eigene Methode entwickelt, das audiovisuelle Manual, was ja das Lernen in den Werkstätten unterstützen sollte, wenn nachfolgende Vorführerinnen oder Vorführer dann in diesen historischen Arbeitsstätten anfangen sollten. Also auch hier eine ganz, ganz enge Verknüpfung von materieller und immaterieller Kultur. Und das ist eigentlich das, was mich nach wie vor beschäftigt und auch jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit. Ich habe 2021 im November nach Bonn gewechselt zum Landschaftsverband Rheinland. Und dort leite ich jetzt die Abteilung Alltagskultur und Sprache im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte und bin da eben ganz intensiv jetzt mit der immateriellen Kultur beschäftigt, denn das Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte ist ja Speicherort für das immaterielle Kulturerbe des Rheinlands. Und auch der Filmkreis schließt sich hier, weil das Institut eben ja als eigentlich das einzige oder eines der wenigen Institute außeruniversitärer Forschungsinstitute in Deutschland kulturwissenschaftlichen Film macht. Und das eben seit den 60er Jahren, also wirklich über 60 Jahre. Und das ist ein sehr langer Zeitraum, in dem auch sich sehr viel getan hat. Und mir macht es sehr viel Spaß, hier mit dem Team zusammen, ja, das immaterielle Kulturerbe in Schrift, Bild und bewegtem Bild zu dokumentieren.
Jetzt geht es in unserem Gespräch um den Strukturwandel im Rheinland. Sie haben eben gesagt, Abläufe lassen sich besser im Video darstellen. Das ist total nachvollziehbar. Aber so ein Strukturwandel, der geht ja über Jahre und Jahrzehnte. Was verstehen Sie da unter Strukturwandel und wie filmt man sowas?
Also Strukturwandel oder begreifen wir im Institut sehr viel weiter als die herkömmliche Definition. Wir sehen darin eben nicht nur einen wirtschaftlichen Wandel, sondern vor allen Dingen auch einen kulturellen Wandel. Denn die wirtschaftlichen Veränderungen führen immer zu einer Veränderung im Alltag der Menschen. Und Alltag der Menschen ist das, was wir in der Abteilung Alltagskultur und Sprache erforschen. Und aus dem Grund ist der Strukturwandel für uns aus alltagskultureller Perspektive ein sehr starker Transformationsprozess im Alltag der Menschen. Und Alltag der Menschen kann man am besten unserer Meinung nach erforschen, beobachten, dokumentieren mit den Menschen, die diesen Alltag erleben. Und das Erleben selber kann von den Menschen am besten berichtet werden. Sie sind eben die Expertinnen und Experten für ihren Alltag. Und wenn wir das in einer ganzheitlichen Perspektive darstellen wollen, dann geht es darum, nicht nur zu dokumentieren, was uns erzählt wird über Schrift, also über das Mitschreiben zum Beispiel und Beobachten, sondern es geht darum, wirklich reinzugehen in den Alltag, teilzunehmen und zu schauen, wo ist die Veränderung? Wo macht die sich deutlich? Was erzählen die Leute und wie erzählen sie davon? Was bildet sich da auch an Emotionen im Gesicht ab und in der Gestik? Also da werden ja Traurigkeiten deutlich oder eben Aufgeregtheit oder Ärger oder da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Emotionen. Und dieses Gleichzeitige dessen, was man hört und was man sieht, ist eben auch sehr, sehr gut im Bild zu erfassen, also im Filmbild zu erfassen. Und deswegen haben wir mehrere Projekte angestoßen, um den Strukturwandel filmisch zu dokumentieren. Es gibt zwei große oder größere Filmprojekte, die konkret auch Drittmittelprojekte mit der Filmproduktion eingeworben wurden. Und es gibt zwei Projekte, wo Film eine Rolle spielt, aber nicht das Hauptprodukt ist. Also in einer Folge des Geschichtenpodcasts ist ja schon über das Kreienberg-Projekt erzählt worden von Frau Schmidt-Engroth und Frau Schmidt. Und da ist ja deutlich geworden, dass es eben darum ging, den letzten Umsiedlungsort Kreienberg in seiner Umsiedlung zu begleiten. Und der Ort besteht eben aus Menschen. Deswegen also die teilnehmende Beobachtung im Ort bei den Menschen, mit den Menschen zusammen. Und auch Frau Anja Schmidt-Engroth und Judith Schmidt haben Film eingesetzt, die Kamera eingesetzt, um zu forschen als Forschungsinstrument, weil sie bei den Interviews eben die Kamera mit dabei hatten. Das waren dann verabredete Interviews, in denen die ja, Betroffenen ihre persönliche Sicht geschildert haben, ihre Geschichte erzählt haben und dabei einfach auch abgetaucht sind in ihr Erleben. Und das kann man einfach sehr gut über die Filme auch erkennen, welche Emotionen da auch mit am Start sind. Da ist ja eine Ausstellung rausgeworden und diese Filme sind eben in die Medienstationen eingeflossen, sodass die Besucherinnen und Besucher eben ja wirklich eintauchen können in die Welt der Umsiedlerinnen und Umsiedler. Und die anderen beiden Projekte sind eben als Filmprojekte wirklich deklariert. Das ist zum einen das Projekt von Andrea Graf. Sie ist bei uns im Team Referentin und hat den Schwerpunkt der kulturwissenschaftlichen Filmarbeit. Und sie hat über 3 bis 4 Jahre eine Schützenbruderschaft begleitet bei der Umsiedlung. Ursprünglich war das Projekt gedacht für 2 Jahre. Und zwar sollte 2019 das letzte Fest am alten Ort, also Kainberg Alt, gefilmt werden. Und dann ein Jahr später das Schützenfest am neuen Standort. Das sollte dann 2020 sein. Aber wie wir uns alle erinnern, kam Corona und hat aus diesem 2-jährigen Projekt eben ein 4-jähriges Projekt gemacht und uns die Chance gegeben, diese Schützenbruderschaft nicht nur in der Umsiedlungskrisenzeit und Bewältigung zu begleiten, sondern auch dabei, wie sie diese Corona-Krise gemeistert haben, die ja on top noch zu der Umsiedlungskrise dazugekommen ist. Das dritte Projekt ist, dass wir die Brikettierfabrik in Frechenwachtwerk, ein Standort der RWE Power AG, gefilmt haben in ihrem letzten Jahr. Die Firma hat 2022 im Dezember den Betrieb der Brikettproduktion eingestellt. Die Fabrik gibt es immer noch, aber es werden eben keine Briketts mehr hergestellt, sondern inzwischen nur noch Braunkohlestaub für die Energiegewinnung. Ja, und diese Brikettierung bestand eben über 100 Jahre und es ging darum, den Produktionsprozess noch einmal zu dokumentieren, um diese verschwindende Arbeitstechnik, Produktionsweise ja, im Bild zu bannen. Und das ist eben etwas, was auch filmisch am besten umsetzbar ist, weil man dann natürlich auch die Geräusche mitbekommt. Was man nicht dokumentieren kann, ist über Film, ist der Geruch. Was sehr schade ist, weil gerade wenn sie hineingehen, ist eben dieser süßlich-erdige Geruch der Braunkohle einfach ganz prägnant. Ja, das sind die Filmprojekte, die wir gemacht haben im Rahmen des großen Geschichtenprojektes, in dem ja auch dieser Podcast entsteht. Wird Film auch eingesetzt, zum Beispiel bei der Dokumentation von Einzelfällen. Da gibt es eine noch nicht fertiggestellte Filmdokumentation zu diesem Hausmuseum von Frau Boska. Da ging es uns eigentlich darum, festzuhalten für etwaige weitere Erkenntnisse und Forschungszwecke, mal hier ein Interview zu führen und das Hausmuseum abzufilmen.
Wer ist denn das Publikum dieser Filme? Ist das etwas, was sich jeder und jede anschaut, oder sind diese Filme erstmal prinzipiell für Sie und andere Forschende in Ihrer ethnografischen Filmarbeit gedacht?
Also unsere Filmdokumentationen, wie wir sie heute machen, sind für ein breites Publikum gedacht. Das heißt, wir legen die Filme schon so an, dass wir im Schnitt, also in der Postproduktion, auf ein breites Publikum hin die Filme montieren und eine Erzählung auch rüberbringen. Das ist in manchen Fällen relativ einfach, wenn man jetzt einen Produktionsprozess filmt. In anderen Fällen ist es geleitet von den Handlungsabläufen, die ja auch in einer gewissen Chronologie oder in einer gewissen Choreografie verlaufen. Nichtsdestotrotz denken wir immer ein Narrativ mit und sind uns natürlich sehr bewusst, dass das unsere Analyse und Interpretation ist und dass es auch andere Möglichkeiten gäbe, das darzustellen. Wir haben natürlich viel, viel mehr Filmmaterial als das, was dann in das fertige Produkt fließt, sodass wir also in unserem Archiv des Alltags, das ist unser Archiv im Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in der Abteilung Alltagskultur und Sprache, in diesem Archiv haben wir eben ja weitere Filmsequenzen oder weiteres Filmmaterial, was man noch erforschen und neu auch zusammensetzen könnte. Also das Zielpublikum heute ist ein ja wirklich sehr breites. Es soll eben die Menschen im Rheinland und darüber hinaus interessieren für das, was bei uns passiert in der Region. Aber es ist eben nicht auf die Region begrenzt. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass Filme von uns von Museen in ganz Deutschland auch angefragt werden, um für deren Vermittlungsarbeit eben ja verwendet zu werden. Das war aber nicht immer so. Ich kann gerne kurz zur Filmarbeit des Instituts eben ausführen. Ich sagte ja, über 60 Jahre findet das schon statt. 1962 ist der erste kulturwissenschaftliche, damals noch volkskundliche Film entstanden. Und da ging es eigentlich mehr darum, etwas im Verschwinden Begriffenes in möglichst wirklichkeitsgetreuer Abbildung zu dokumentieren, aber tatsächlich als Dokument, was archiviert wird, und weniger als filmische Erzählung, die zurückvermittelt wird. Das hat sich erst in den 80er Jahren herausgebildet mit einem personellen und auch fachdisziplinären Diskurs, also ein personeller Wechsel und ein fachdisziplinärer Kurs, der den kulturwissenschaftlichen Film in sich thematisch, inhaltlich, konzeptionell eben auch weiterentwickelt hat. Also dieses anfängliche, wir machen eine Filmdokumentation, um das, was verschwindet, zu bewahren, zu retten, könnte man auch sagen. Also etwas, was verloren geht, das wird in ein Bild gebannt und soll damit dauerhaft gesichert und fixiert sein und kann immer wieder abgerufen werden und könnte rein theoretisch auch wiederbelebt werden. Und das ist aber etwas, was später dann gar nicht das Thema mehr gewesen ist. Das entspricht eigentlich auch so einem filmwissenschaftlichen oder Herangehen von Filmarbeit in der Kulturwissenschaft. Das hat sich so in den 30er Jahren gegründet mit der Encyclopaedia Cinematographica, die dann ja wirklich, sagt Gotthard Wolf hat das benannt, Bewegungsdauerpräparat. Also die Bewegung dauerhaft fixieren wollten, um sie immer wieder abrufbar zu machen. Da geht es nicht darum, Film als Vermittlungsmedium einzusetzen, sondern Film als Forschungsinstrument, weil man eben darüber nicht Sichtbares sichtbar macht. Also zum Beispiel das Wachstum einer Pflanze oder Zellteilung oder irgendwie so etwas, was dann mit Zeitraffer und so weiter wiedergegeben wird. Daraus ist aber, hat sich dann entwickelt, auch das Institut für den wissenschaftlichen Film in Göttingen, wo es darum ging, dann auch diese Filme weiterzuentwickeln und mehr in die Vermittlungsebene hineinzuholen. Also es ist ein Prozess, dass man die Bewegung nicht losgelöst von den Menschen betrachtet hat, sondern dann anfing, den Menschen auch in den Blick zu rücken. Und da ist natürlich die Kulturwissenschaft, die Volkskunde, wie sie früher hieß, oder heute Kulturanthropologie, ja, genau die Disziplin, die das kann, weil sie ja nah am Menschen und mit den Menschen forscht. Eine maßgebliche Person in diesem Zusammenhang war Edmund Ballhaus, der eben gesagt hat, dass wir nicht losgelöst von den Menschen, sondern mit den Menschen filmen sollen. und dem Mensch sozusagen in den Mittelpunkt gerückt hat, der dann auch beim Filmprozess den Ton angibt und vorgibt, was gefilmt wird und was erzählt wird. Dieser ganze Fachdiskurs hat dann eben auch auf das Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte eingewirkt. Das hieß früher noch anders, Amt für Rheinische Landeskunde. Und dieser Diskurs hat dazu geführt, dass dann man sich davon verabschiedet hat, die Menschen als reine Handlungsvollziehende zu nehmen, sondern die Menschen zu befragen, warum machst du das so und zu erzählen zu lassen. Das war dann so ab 1985, 86 mehr das Thema. Und man hat angefangen, andere Themen auch in den Blick zu nehmen, mehr die Entwicklung von bestimmten Phänomenen oder prozesshafte Entwicklungen aufzuzeigen, zum Beispiel im Bereich Migration oder Globalisierung und weniger, ja, den Verlust von etwas zu zeigen und das retten zu wollen, als eben diese, ja, eine Entwicklung aufzuzeigen. Und gerade in den 90ern war es dann so, dass ja zunehmend dieser ganzheitliche Blick auf die Entwicklung aufgezeichnet wurde. Und heute ist es so, dass wir tatsächlich uns selber als Filmende im Prozess oder als Forschende im Prozess ethnografisch korrekt teilnehmend beobachtend ins Feld begeben, die Kamera dabei haben und dann mit unseren Akteurinnen und Akteuren konkrete Filmaufnahmen auch vereinbaren, aber nicht vorgeben, was sie machen sollen, sondern dass sie selber erzählen von ihrem Alltag, denn sie sind die Experten für den Alltag. Wir lassen sie zu Wort kommen, sie schildern und präsentieren, was ihnen wichtig ist und erläutern das auch und erklären das. Wir beobachten, wir dokumentieren und hinterher in der Postproduktion gehen wir hin und analysieren und interpretieren das dann nach unseren Fragestellungen, die ja natürlich unterschiedlich sein können. Also im Strukturwandelprozess in Kahlenberg, egal ob die Schützenbruderschaft oder die Umsiedlungsbetroffenen oder auch die Mitarbeitenden in der Fabrik in Wachtberg. Da ist natürlich das Forschungsinteresse, wie erleben Sie diesen Umbruch? Was bedeutet dieser Wandel für Sie? Welchen Einfluss hat das auf Ihren Alltag? Wie gehen Sie damit um? Was für Emotionen sind dabei? Was für Motivationen auch für bestimmte Handlungen, die Sie dann angehen oder Entscheidungsprozesse? Dann bauen wir daraus die Erzählung zusammen, um den Menschen dann auch, ja, eine Stimme zu verleihen in diesem ganzen Strukturwandelprozess. Bei der Brikettierung kann man eigentlich ganz gut diesen Unterschied der Herangehensweise aufzeigen. Wäre ein Film über die Brikettierung in den 60er Jahren entstanden, dann wäre es eine Dokumentation der Bewegungs- oder Handlungsabläufe in der Produktion gewesen. Wirklich eins zu eins Abbildung, da kommt die Braunkohle an, wird im Rohkohlebunker eingeliefert, wird dann zum Nassdienst weitergeleitet. Vom Nassdienst geht es dann in die Brikettfabrik, wo dann über Trocknung und die Pressen das Brikett hinten rauskommt. Dann wird das Ganze verpackt und für den Verkauf ausgeliefert oder es wird eben in Waggons bündellos geschüttet und ausgeliefert. Das habe ich jetzt im Filmprozess auch abgefilmt, aber ich habe mir diesen Prozess nicht mit einem wissenschaftlichen Off-Kommentar sozusagen versehen, sondern ich habe mir diesen Prozess erklären lassen von den Leuten, die den machen. Da war es dann ein Mitarbeiter aus dem Nassdienst, der erklärt hat, was passiert und warum das so passiert. Und dann kam der nächste Mitarbeiter, der erzählt hat, hier, die Trocknung funktioniert folgendermaßen. Und der nächste hat dann wieder erklärt, ich arbeite hier an der Presse und da habe ich die und die Aufgaben zu tun und so weiter. Und in diesen Gesprächen, wo sie das erklärt haben, habe ich auch immer wieder gefragt, wie erleben Sie das denn hier und was bedeutet das denn für Sie, wenn Sie jetzt in 3 Monaten hier nicht mehr arbeiten werden und die Maschinen still sind und so weiter. Und darüber kamen dann eben auch Aussagen zustande, wie ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Und gefragt habe ich auch dann zum Beispiel danach, wie so die Zusammenarbeit in der Belegschaft ist. Ja, das sind Fragen, die wurden in den 60er, 70er Jahren nicht thematisiert. Und das ist dann aber eben ab den 90ern mit in den Blick gekommen und heute eben das Zentrale bei uns, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und ihn in seinem Tun befragen und dokumentieren.
Ein Fokus, zumindest in den frühen Folgen dieser zweiten Reihe, ist auch das Thema Natur, Umwelt, Rekultivierung. Gibt es auch Filmprojekte, in denen diese Aspekte ein Thema spielen und inwieweit die Menschen auf den Strukturwandel in diesem Bereich reagieren?
Was man dazu sagen kann, ist, dass natürlich die Auseinandersetzung mit der Umwelt und den Fragen nach Naturschutz und Klimaschutz, dass die natürlich eine Rolle spielen in den Interviews, weil es in diesen Filmprojekten, die wir aktuell vorgenommen haben, ging es ja um dieses persönliche Erleben dieses Umwandlungsprozesses im eigenen Alltag. Und da hat tatsächlich die Auseinandersetzung Natur und Umwelt insofern eine Rolle gespielt, als dass sie Auslöser ist dafür, dass Umsiedlungen eben nicht mehr stattfinden. In Kahlenberg zum Beispiel durch Klimaschutz. Aber es ist nicht das vordergründige Thema gewesen. Also wir filmen das Kleine. Wir machen Mikrostudien mit unseren Filmen und überhaupt mit unseren Forschungsprojekten an den Individuen. Jedoch setzen wir diese immer in Bezug zu einem großen Ganzen. Es heißt so schön in der Kulturanthropologie, die Welt im Kaffeelöffel. Also die Welt spiegelt sich in einem kleinen Kaffeelöffel. Aber an den Mikrostudien zeigen sich eben übergeordnete Entwicklungsprozesse. Der Strukturwandel ist eine politisch geschaffene Situation, die Auswirkungen in den individuellen Alltag hat, also da, wo wir unsere Mikrostudien tätigen. Wir bohren also in die Tiefe, aber haben die Rückkopplung an die große übergeordnete Entwicklungslinie damit präsent, weil wir das im Kleinen abbilden können.
So ein Strukturwandel dauert lange und auch die Veränderungen im Alltag sind ja manchmal nicht so schnell. Wie plant man so eine langfristige und zeitaufwendige Dokumentation und wie reagiert man da eben auf Unwägbarkeiten?
Die Umsetzung eines Filmprojektes erfordert langfristige Planung. Wir haben natürlich die Hauptaufgabe, erstmal Leute zu finden, mit denen wir unser Projekt umsetzen können. Also wir müssen mit den Akteurinnen und Akteuren im Feld ins Gespräch kommen, Vertrauen schaffen, einen vertrauensvollen Umgang, dass den Akteurinnen und Akteuren bewusst ist, dass wir mit dem, was sie uns erzählen, gut und seriös umgehen. Das heißt also, dieser große Bereich des ins Feld hineinkommen, teilnehmend beobachten, ethnografieren, herausfinden, welche Bereiche sind das, wo wir auch filmen können. Das ist ein Part, der von den WissenschaftlerInnen getätigt wird. Also Frau Graf war da sehr aktiv in ihrer Vorbereitungsphase und hat eben den Kontakt zu dieser Schützenbruderschaft gesucht und Interviewpartner gesucht. Und das läuft dann über so ein Schneeballsystem, ne? Dass man dann in dem Verein eben bekannt wird, mal zu einer Veranstaltung geht, einfach dabei ist und ja, man sich einlässt auf die Leute und die Leute sich auch auf einen einlassen als Forscherin. Und dann gibt es natürlich diesen ganzen technischen Bereich, der geklärt werden muss. Wo kommen die Gelder her? Wie kann ich das technisch umsetzen? Welche Kameras brauche ich? Wie groß muss das Team sein? Gibt es Dinge, an die ich da besonders denken muss? Also wenn man in einer Brikettfabrik filmt, braucht man noch eine andere Technik. Man hat dann vielleicht noch mal eine Actioncam dabei oder was weiß ich. Also so, das sind so Überlegungen. Muss man noch eine Drohnenaufnahme machen oder solche Sachen? Ja, wir haben da mit dem LVR-Zentrum für Medien und Bildung in Düsseldorf einen sehr verlässlichen Partner an der Seite, denn das ZMB, so kürzen wir es immer ab, plant und setzt mit uns die ganze Produktion um. Das heißt also, sie stellen uns die Technik und organisieren das Kamerateam für die Produktion und haben hinterher dann auch die Schnittplätze, wo wir die Postproduktion dann starten und umsetzen und realisieren. Und bis hin eben zur Gestaltung des Booklets und wenn noch eine DVD gebrannt wird, auch das Brennen der DVDs. Also die ganze Technik läuft dann sozusagen mit unserer Partnerinstitution ab. Aber das Entscheidende und wirklich Aufwendige ist, und das Spannende auch, ist dieser Feldforschungsprozess, der manchmal auch schon mit der Kamera läuft. Also wir hatten auch eine Sache, wo die Kamera sozusagen beim Forschen immer mit dabei war. sei es, dass man videografiert oder sei es, dass man direkt das Kamerateam dabei hat. Also zum Beispiel, man weiß irgendwie, ja, da ist das Schützenfest dann. Frau Graf wusste dann und dann findet das Schützenfest statt. Und sie hat natürlich jetzt nicht die Gelegenheit, da über 10 Jahre lang hinzugehen, sondern sie muss sich erklären lassen, so und so läuft das Schützenfest ab. Und dann ist sie mit dem Kamerateam an dem Tag da und erlebt es selber ja zum ersten Mal. Und hält die Kamera drauf. Also sie weiß schon um die Eckpunkte, dann und dann ist die Parade, dann und dann ist der Ball, dann und dann ist das Schießen oder so. Aber alles andere ist ein Einlassen ins Feld, ein Augen offen halten und filmisch sehen, was passiert und beobachten. Und das ist etwas, was sich von der Spielfilmproduktion natürlich völlig unterscheidet, weil wir da nicht mit einem Drehbuch arbeiten. Wir können das nicht. Ne? Wir können nur sagen, das und das sind die Eckpunkte. Das wäre gut, wenn wir das einfangen mit der Kamera. Aber wo und wie und was jetzt ideal ist, kann ich im Vorfeld nicht sagen. Und ich kann dann als Regisseurin mich nur einlassen in den Prozess. Und so hat Frau Graf das gemacht bei den Schützen. Und vor Ort dann entscheiden, jetzt sind wir hier und das filmen wir jetzt. Und jetzt müssen wir einfach draufhalten. Und in der Postproduktion, im Schnitt, ist diese filmische Beobachtung dann das Quellenmaterial, mit dem ich meine Erzählung zusammensetze. Es ist wichtig, stets mit den Akteurinnen und Akteuren im Gespräch zu bleiben und genau zu erklären, was im Forschungsprozess noch ansteht, was gemacht wird als nächstes, was einen noch interessiert und warum es einen noch interessiert. Also transparent halten, was sind so die Dinge, die jetzt als nächstes kommen, die nächsten Schritte. Und auch mit den Akteuren da vor Ort zu planen, was könnte denn jetzt das Nächste sein? Was ist denn für Sie wichtig und was machen Sie denn jetzt so? Also man bleibt im ganz engen Austausch und ja, man begleitet. Es ist natürlich aber dann auch ganz viel Empathie nötig, um zu gucken, ich will ja den Bogen auch nicht überspannen und nerven. Ne, das heißt also, ich muss mich auch zurücknehmen als Forscherin oder Forschender und ganz vorsichtig vorgehen und agieren, mitfühlen, fragen und nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Das geht dann einfach nicht. Ich muss mich ja darauf einlassen, die Akteure gehen mir ja den Ton an und das Tempo. Und hier geht es ja nicht darum, etwas abzubilden, was nachgemacht werden soll. Das heißt also, ich muss nicht etwas nochmal und nochmal und nochmal filmen, sondern ich kann es nur ein einziges Mal filmen, weil es eben nur einmal stattfindet. Die Königskette wird nur einmal überreicht. Ich kann da nicht hingehen und sagen, so für den Film müssen wir das jetzt nochmal machen. Nein, so wie es dann gemacht wird, das ist im Film drin. Und das ist eben dann unter Spielfilmen, Qualitätsvorgaben, Normen nicht richtig gewesen, weil vielleicht ein Teil vom Arm bei dem Überreichen verdeckt wird durch denjenigen, der die Kette überreicht oder so. Und ich kann das auch nur aus einer Perspektive dann vielleicht filmen. Aber für einen kulturwissenschaftlichen Film ist das richtig, weil es genau das ist, so wie es in dem Moment dann stattgefunden hat. Auch wenn das natürlich immer nicht eine objektive Darstellung der Realität ist, sondern nur ein Ausschnitt. Ich muss im Feld dranbleiben, mit den Akteuren zusammen sprechen, planen, genau erklären, was ich tue, die mitnehmen und mitgenommen werden. Und das eben über einen langen Zeitraum. Also es entsteht eine sehr enge Verbindung zwischen den Beforschten und den Forschenden, ja, wo man sich eigentlich auf Augenhöhe begegnet. Und im Schnitt hinterher, da ist das anders. Da verlasse ich diese gemeinsame Ebene, weil dann bin ich als Forscherin, als Wissenschaftlerin unterwegs und frage nach meinen Forschungskategorien und Forschungsfragen, die mich leiten, befrage das Filmmaterial als Quelle, wie setze ich das jetzt zusammen? Und auch dieser Prozess, der dann ist, dieses wie setze ich das zusammen, der ist diskursiv. Also da bin ich dann, oder auch Frau Graf oder andere, die Filme gemacht haben, da ist man im Austausch auch mit der Cutterin oder dem Cutter, die dann mit einem zusammen den Film montieren, weil da einfach auch nochmal ganz viel Bildsprache und stilistische Mittel mit einfließen. Wie kann ich was überblenden? Wo muss ich reinsteigen in den Film? Welche Aussage ist wichtig und so weiter? Das ist auch ein ganz starker Auseinandersetzungsprozess. Nach dieser Montage oder auch währenddessen gibt es schon die Möglichkeit, auch mal wieder mit den Protagonisten im Feld ins Gespräch zu kommen und die auch zu unterrichten, das und das ist passiert jetzt gerade. Und am Ende, wenn ich den ersten Schnitt auch fertig habe, dann ist es ganz, ganz wichtig, hier wieder die Akteurinnen und Akteure mit ins Boot zu holen, denen das zu zeigen und das auch autorisieren zu lassen, weil das sind ihre Aussagen, die da zu hören sind. In der Regel sind die erstmal irritiert davon, sich selber im Bild zu sehen. Das kennen wir alle von uns, wenn wir uns das erste Mal im Bild sehen oder hören. Aber dann, nach dieser ersten Annäherung sozusagen, ist es in der Regel schon eine Begeisterung dafür, was da zusammengekommen ist. Und sie fühlen sich in der Regel sehr, sehr gut wiedergegeben. Und wir haben selten, also wir haben Aushandlungsprozesse mit denen, aber selten etwas, wo die sagen, das will ich so gar nicht. Und das ist sehr, sehr schön, weil das zeigt, dass wir ihre Sicht wiedergegeben haben. Und dann, wenn wir weitergehen, das Filmprojekt abschließen, dazu gehört es dann auch immer, diesen fertigen Film, der dann wirklich zur Veröffentlichung bereit ist, in der Filmpremiere vor Ort mit den Akteurinnen und Akteuren ja, zu feiern und anzuschauen und hinterher darauf dann ins Gespräch zu kommen und ja, miteinander diesen Film zu feiern, den Abschluss des Projektes.
Jetzt haben Sie erwähnt, diese Filme sind auch für ein breites Publikum und auch zum Beispiel in Museen zu sehen. Wo noch? Also wenn man so einen Film über den Strukturwandel im Rheinischen Revier sehen möchte, wo geht man hin?
Ja, Sie können natürlich zu der Ausstellung gehen, Das Leben mit dem Loch, die aus dem Keilenberg-Projekt entstanden ist, die an verschiedenen Standorten im Rheinischen Revier zu sehen ist, je nachdem, welcher Standort gerade da ist. Sie können es auch ganz bequem von zu Hause, indem Sie einfach unseren institutseigenen YouTube-Kanal aufrufen, Alltagskulturen im Rheinland, und dort dann die Filme anschauen. Das heißt also, wir bieten unsere Filme online im Open Access an und als Open Source. Das heißt, man kann sich das anschauen und immer wieder angucken, man kann stoppen und nochmal was anschauen, zurückspulen und hat ja so die Möglichkeit, in diese Filme einzusteigen. Zum Beispiel der Film über die Schützenbruderschaft, St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Keilenberg, ist eine Filmtrilogie inzwischen, weil eben ja über mehrere Jahre begleitet wurde. Und da können Sie dann unter dem Bereich Das letzte Fest sich anschauen, wie die Schützenbruderschaft in Keilenberg das letzte Fest gefeiert hat, wo auch wirklich diese Situation vor Ort, wo schon viele weggegangen sind, Häuser leer stehen, der Bagger am Ende der Straße, wo die Parade stattfindet, deutlich zu sehen ist, diese Atmosphäre ganz, ganz nah im Film miterleben. Und wenn Sie dann zum zweiten Teil übergeben, da geht es eben darum, ob die Schützenbruderschaft angekommen ist schon im neuen Ort. Der spielt dann schwerpunktmäßig im neuen Ort, wo dann einfach diese Corona-Krise auch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Ja, wie geht die Schützenbruderschaft damit um? Welche Wege findet die? Wie haben die dann auf Distanz gefeiert? Haben sie das überhaupt gemacht? Und so ganz, ganz schöne Szenen auch, wie die dann ja vor den Neubauten sitzen. Der Wind ist permanent zu hören, weil da einfach noch zu wenig Begrünung ist und es immer zieht und windet dort. Das sind so Situationen, das sind Dinge, die Sie über den Film gut einfangen können und unterschwellig eben mit transportieren. Und der letzte Teil, das erste Fest am neuen Ort, das ist dann ja wirklich der Abschluss dieser Trilogie, wo dann gezeigt wird, wie am neuen Ort, zwar in veränderter Form vielleicht, aber an manchen Stellen auch in gleicher Weise, das Schützenfest gefeiert wird. Und dadurch sehr deutlich geworden ist, dass die Sorgen und Befürchtungen, die im ersten Teil, also beim letzten Fest, thematisiert worden sind, können wir unser Schützenfest in der Form, wie wir das hier gefeiert haben, am neuen Ort wirklich machen? Wie werden dann da die Wege sein? Wie könnte denn, wo würde denn das Schützenkönigsschießen stattfinden? Und solche Sachen, diese Fragen und Sorgen, kriegen wir das darüber gerettet oder wie wird es sein? Sind im letzten Film dann zu sehen, es hat sich weiterentwickelt, es hat sich auch verändert an manchen Stellen. Das ist aber nicht schlechter oder besser, sondern es ist anders. Und ja, man feiert wieder und kann dieses gemeinsame Fest begehen Und es wird weitergehen. Und das ist so eigentlich sehr, sehr spannend, auch dann, dass die Kollegin Andrea Graf dann auch ja in den Interviews gefragt hat, wie haben Sie denn jetzt diese Zeit zwischen dem letzten und dem ersten Fest so erlebt? Und dann manche gesagt haben, ja, wir konnten ja Corona-bedingt nicht feiern, aber diese Pause war vielleicht auch ganz gut, damit wir uns sammeln und eben auch wieder mit einer neuen Vorstellung von unserem Schützenfest und unserem Vereinsleben hier neu starten können. Insofern können Sie zu Hause ganz bequem auf Ihrem Sofa ja in diese Welt einsteigen und brauchen gar nicht irgendwo hinfahren. Ja, vielleicht ganz aktuell können Sie ab dem 24. September 2024 den Film zur Brikettierung in Frechen-Wachtwerk anschauen. Der wird da seine Filmpremiere haben im Lindentheater in Frechen. Und ab dem Zeitpunkt dann auch im YouTube-Kanal zu sehen sein. Und der Film heißt Eine Ära geht zu Ende. Und da freuen wir uns natürlich über Publikum.
Zum Abschluss, wenn wir jetzt hier unser Podcast-Gespräch beendet haben, welcher Film ist der nächste, den Sie in der Schnitt- und in der Post-Production anfassen? Und was ist das nächste, was Ihnen vor die Kamera kommen wird?
Wir werden jetzt ein Projekt starten, wo Film auch eine Rolle spielt, aber nicht das alleinige sein wird. Und zwar geht es da um das Karnevalsjubiläum in Bonn. 200 Jahre, 2026 und Sessionseröffnung 2025 werden wir ein multimediales Angebot, Vermittlungsangebot haben, bei dem auch Filmausschnitte zu sehen sein werden. Das wird also das nächste filmische Projekt sein. Und ansonsten haben wir verschiedene Projekte in der Pipeline. Da wird es zum einen wieder darum gehen, Wissen mittels Film einzufangen und zu vermitteln. Also das Thema Wissenstransfer mit audiovisuellen Medien bleibt uns erhalten in einer Kooperation mit den LWL Industriemuseen. Und hier werden wir ein größeres Projekt aufsetzen, wo ich dann wieder ganz eng in der Verknüpfung materieller und immaterieller Kultur sein werde, beim Handwerk oder historischen Arbeitstechniken allgemein. Und da ist aber jetzt noch kein konkretes Thema, also keine konkrete Arbeitsstätte, die dann dokumentiert werden soll. Also Pläne haben wir einige. Ganz konkretes filmisches Projekt ist das Thema Bonner Karneval. Wobei, wie gesagt, da wird es nicht einen Dokumentarfilm gehen, sondern mehrere Sequenzen, die uns eben die Vielfalt des Bonner Karnevals vermitteln werden.